dieses magische Denken, das schon allein das Benutzen eines Wortes Schuld auslöst, reproduziere und so weiter, das lehne ich zutiefst ab. Mit dem dummen Zeug sage ich mir, brauchen Sie mir nicht zu kommen, da kriegen Sie nicht einen Zentimeter Einsicht. Nicht bei mir, ich lehne das ab. Also der Coach hat mir gesagt, Sie brauchen einen mentalen Anker. Also Sie müssen eine Routine entwickeln. Und was das für Sie ist, da denken Sie sich irgendwas aus. Wenn Sie den Eindruck haben, jetzt wird's brenzlig, dann müssen Sie sofort an etwas Bestimmtes denken, das für Sie sehr positiv besetzt ist. Vielleicht haben Sie sogar einen Talisman. Als ich das Abitur abgelegt hatte mit einer guten Note, hat er kein Wort darüber verloren. Er hat nie gesagt, ich freue mich über deine gute Abiturnote, sondern er hat das Zeugnis genommen, hat es auf das Faxgerät gelegt und hat es an Zeitungsredaktionen geschickt. Mit dem schönen handschriftlichen Vermerk, wenn der Sohn ein so gutes Abitur macht, dann würde das beweisen, dass er einen gescheiten Vater hat.
Das ist Meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute bei uns im Podcast ist Boris Palmer. Der wohl bekannteste Oberbürgermeister Deutschlands, formuliert gerne prägnant und manchmal auch ein bisschen politisch unkorrekt. Das ist ihm schon öfter zum Verhängnis geworden, gerade bei den Grünen, die ja besonderen Wert darauf legen, wie man Dinge sagt. Seine Kritiker starteten ein Parteiausschlussverfahren gegen Palmer. Wenig später verließ er die Grünen aus freien Stücken, zumindest der Form nach. Der 53-Jährige ist seit fast zwei Jahrzehnten Oberbürgermeister im schwäbischen Tübingen und findet, dass Berlin nicht zum funktionierenden Teil Deutschlands gehört. Herr Palmer, wir freuen uns, dass Sie trotzdem heute zu uns in die Hauptstadt gekommen sind.
Es hat auch mal alles funktioniert. Vielen Dank für die Einladung.
Was war Ihre schwerste Entscheidung, Herr Palmer?
Politisch würde ich das gern beantworten. Privat behalte ich es für mich. Aber politisch war es die schwerste Entscheidung nach 27 Jahren überzeugter Mitgliedschaft bei den Grünen, dem Landesvorstand den Austritt aus der Partei als Schriftstück zu übergeben.
Das war im Frühjahr 2023. Warum haben Sie die Grünen verlassen?
Man muss wahrscheinlich unterscheiden. Ich habe Geschichte studiert. Es gibt ja seit den Perserkriegen die Unterscheidung zwischen Anlass und Ursache.
Ja.
Also der Anlass war leicht erzählt. Ich hatte eine Auseinandersetzung mit Studierenden auf dem Campus in Frankfurt. Habe mich da in die Auseinandersetzung reinziehen lassen. Ein Wortgefecht, dabei sind Sätze gefallen, die mir zum Verhängnis wurden, die auch nicht mehr erklärbar waren. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter. Ich muss irgendwas anders machen. Und ich entziehe mich jetzt auch dem Druck, so wie Sie sagen, Political Correctness als Grüner sprechen zu müssen und diese besonderen Regeln zu beachten, indem ich das Parteibuch abgebe. Das war der Anlass. Mhm. Der Grund war, glaube ich, schwieriger. Das war ein langjähriges Zerwürfnis. Ich bin da als junger Mensch mit großer Begeisterung eingetreten und habe auch weiterhin Gründe, mich als Grünen zu sehen, weil ich einfach Ökologe bin. Bin in dem 80er-Jahre-Bewusstsein aufgewachsen, dass wir die Welt retten müssen. Und dann sind aber so über 10, 15 Jahre neue Themen hinzugekommen, die nicht meine waren. Und wo ich zunehmend in Widerspruch zu immer größeren Teilen meiner Partei geraten bin. Und dieser Streit, der auch ein Parteiausschlussverfahren hervorgebracht hat, der ist an diesem Tag einfach kulminiert.
Für die Leute, die den Anlass nicht ganz präsent haben, müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Das war, hatten Sie gesagt, in Frankfurt am Main. Da haben Sie mehrfach eine rassistische Bemerkung für Schwarze, das N-Wort, verwendet. Daraufhin haben Zuhörer Nazis rausgerufen und Sie haben wiederum reagiert mit einem denkwürdigen Vergleich, dem Satz, das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar, weil ich ein Wort benutzt habe, in dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi. Sind Sie auch deshalb ausgetreten, weil Sie an der Stelle und an der Auseinandersetzung gesehen haben, dass Sie für Ihre Partei zu einer Belastung geworden sind?
Der Meinung bin ich gar nicht. Mhm. Wenn ich die Resonanz aus der Bevölkerung in Baden-Württemberg zum Maßstab mache, dann habe ich mehr Zustimmung als meine Partei. Mhm. Es gab sogar neulich eine Umfrage, die die Schwäbische Zeitung gemacht hat. Da haben 25% der Baden-Württemberger gesagt, sie wünschen mich als Ministerpräsident. Die Grünen stehen gerade bei 17%. Nein, also das war nicht der Grund. Mhm. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich eine Belastung für meine Partei bin. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dieser Konflikt ist so unproduktiv. Der hat für beide einfach keinen Sinn mehr. Das bringt nichts. Aber ich bin schon gar nicht einverstanden mit ihrer Einführung. Ich habe nichts Rassistisches gesagt. Das sehe ich ganz anders. Aber ich weiß, es gibt da verschiedene Definitionen. Mhm. Und diesen Streit immer weiterzuführen, ich habe mir einfach gesagt, lass es bleiben. Hat keinen Wert mehr. Ist für dich nichts, ist für die Partei nichts. Jetzt musst du einen Schluss strichen.
Haben Sie das in dem Moment, an dem Tag schon so klar gehabt? Oder war das ein Prozess, in dessen Verlauf dann diese Entscheidung kam?
An dem Tag hatte ich gar nicht den Eindruck, dass da irgendwas passiert ist, was zu einem Parteiaustritt führen könnte. Im Gegenteil, das war eine ziemlich komplexe Situation. Ich war eingeladen auf einer Konferenz von Professorin Schröter. Ich bin nur hingegangen, weil ich mit ihr solidarisch sein wollte, weil sie auch eine Person ist, die mit einer abweichenden Meinung, in dem Fall zu Islamismus, massiv unter Druck gesetzt wurde. Und ich jemand bin, der sagt, solchen Personen muss man den Rücken stärken, weil ich diese Methode, Leute zu beschämen, auszugrenzen, fertig zu machen und damit den Meinungsstreit zu gewinnen, statt auf Argumente zu setzen, zutiefst ablehne. Und das immer wieder erlebt habe. Und da muss man den Rücken rausstrecken und solche Leute unterstützen. Dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Ich habe die anders in Erinnerung, tut aber nichts zur Sache. Und dann war ich da in dieser Veranstaltung und dann wurde ich erst vom Institutsleiter rausgeholt, was denn da passiert sei. Und dann wurde vereinbart, naja, also Sie dürfen doch Ihren Vortrag halten, aber dann müssen Sie jetzt erstmal dem Publikum erklären, was da passiert ist. Dann habe ich 5 Minuten erklärt, was da passiert ist. Dann ist der Moderator rausgegangen, nachdem ich erklärt habe. Ich habe das berühmte Wort genutzt. Also er wolle mit mir nichts mehr zu tun haben. Zack, war er weg. Und dann stand ich da, war die Frage, halte ich jetzt noch meinen Sachvortrag oder nicht? Dann habe ich das gemacht. Veranstaltung war vorbei, dann bin ich nachher noch zur Nachsitzung. Da hat man sich halt als zum Umdruck getroffen. Ja. Und dann kamen die Leute zu mir, es täte ihnen schon leid. Und der Moderator hat mir dann gesagt, wissen Sie, ich musste das jetzt machen, um meine Haut zu retten. Weil ich war vorher schon so unter Druck. Ich bin bei der SPD. Dass ich überhaupt bei so einer migrationskritischen Veranstaltung als Moderator dabei bin, ist für mich sehr gefährlich. Und wenn ich mich mit Ihnen noch zeigen lasse, dann bin ich völlig unten durch. Mhm. Und ich dachte nur, mein Gott, was ist das eigentlich für eine Welt? Ja, was haben wir hier für Feigling um uns rum? Was ist das für ein repressives Meinungsklima, wo man Kontakt Schuld schon so weit treiben, wenn ich eine Veranstaltung moderiere, wo der Falsche dabei ist, dann ist mein politisches Leben gefährdet. Fand ich alles ganz furchtbar, bin zurückgefahren, habe gedacht, was für ein Scheiß, passiert gar nichts für mich. Also erstmal null Erkenntnis, was da auf mich zukommt. Aber am nächsten Morgen habe ich gedacht, huch, gehen nämlich die Tickermeldungen los, denn dann hat die Universität Frankfurt das Präsidium innerhalb von 12 Stunden, ohne mit mir auch nur einmal Kontakt aufzunehmen, was aus meiner Sicht passiert ist, ein Sofort-Urteil gefällt. Und dieses Sofort-Urteil lautete, dass ich den Holocaust verharmlost hätte. Und da dachte ich, in welchem Film bin ich jetzt gerade gelandet? Was ist da los? Das Präsidium der Uni Frankfurt? Und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Da war jede Sekunde eine neue Tickermeldung und es war eine Doppelbotschaft aus Rassismus und Holocaustleugnung und allen möglichen Distanzierungs-, Rücktritts- und sonst was Forderungen. Und dann lief dies so 48 Stunden über mich weg. Mir kam das erstmal furchtbar ungerecht vor. Habe versucht, mich zu wehren mit 2, 3 Facebook-Erklärungen, was aus meiner Sicht passiert ist. Habe dann gemerkt, bringt gar nichts. Ja, der Shitstorm, im Auge des Shitstorms, keine Chance, kommst du nie wieder raus. Und dann habe ich angefangen, Freunde zu fragen, was ich jetzt machen soll.
Politische Freunde, private Freunde?
Beides. Ja. Also es war schon der schlimmste Shitstorm, in dem ich mich hier befunden habe. Ich habe ein paar hinter mir, so ist es nicht. Also bin eigentlich gestählt, aber der hat mich regelrecht paralysiert. Also dieses Gefühl, unschuldig zu sein und wehrlos, aber keine Chance mehr haben, sich zu erklären. Und dann den Druck auch von Freunden, die mir eher gesagt haben, also das war jetzt eindeutig zu viel und jetzt musst du die...
Das heißt, Ihre Freunde haben selber gesagt, ja, geht so nicht.
Geht so nicht, aufgrund der Berichterstattung, die waren ja nicht dabei. Also
okay.
Die Berichterstattung hat ihnen genügt zu sagen, das geht so nicht. Und der wichtigste Freund, von dem ich jetzt rede, ist Rezo Schlauch, der dann mir gesagt hat, das reicht, er kann mich da jetzt auch nicht mehr verteidigen.
Sie dann also Grünen-Politiker, Rezo Schlauch, für mancher hat manche, den Namen nicht mehr kennen,
war mal Fraktionsvorsitzender, hat schon meinen Vater vor Gericht verteidigt, hat mich im Parteiausschlussverfahren verteidigt. Also ein langjähriger Freund der Familie und auch von mir selbst. Und er hat gesagt, so geht es nicht. Und dann habe ich noch einmal mit Kretschmann Kontakt gehabt.
Also den Ministerpräsidenten?
Den Ministerpräsidenten, auch ein langjähriger Freund, und ihn gefragt, was ich machen soll. Und seine Antwort war dann sinngemäß, also das, was du da gemacht hast, geht überhaupt nicht. Das müsste dir eigentlich klar sein. Und jetzt kann ich dir auch keinen Rat mehr geben.
Und das war also, ich stand allein da.
Ja, und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann ist es das jetzt, dann trete ich aus.
Ist es Ihnen heute klar, dass das problematisch war?
Kommt jetzt darauf an, was Sie mit problematisch meinen.
Das N-Wort zu verwenden auf der einen Seite?
Nein, das ist nicht problematisch, darauf bestehe ich. Ich finde es problematisch, dass wir dieses Benutzen einzelner Worte moralisieren. Das macht Leute kirre, das treibt sie zur AfD, das macht sie wütend. Diese Sprachregulierung lehne ich zutiefst ab. Also wenn das die Frage ist, können Sie mich heute festnageln? Nein, es war überhaupt kein Problem, in einem Kontext, und darauf kommt es an, ein Wort zu benutzen. Wenn ich Sie mit einem beleidigten Wort persönlich adressiere, ist die Beleidigung das Problem, nicht das Wort an sich. Wenn ich darüber rede, dass ein bestimmtes Wort in einem bestimmten Kontext, zum Beispiel von einer Autorin benutzt wurde, und das Wort dann ausspreche, hat es null und gar nichts Verwerfliches. Und dieses magische Denken, das schon allein das Benutzen eines Wortes Schuld auslöst, reproduziere und so weiter, das lehne ich zutiefst ab. Mit dem dummen Zeug sage ich mir, brauchen Sie mir nicht zu kommen, da kriegen Sie nicht einen Zentimeter Einsicht. Nicht bei mir, ich lehne das ab.
Sie benutzen das Wort weiter?
Natürlich. Es gibt keinen Grund, einzelne Wörter zu tilgen und schon gar nicht zu behaupten, dieses eine einzige Wort, über das wir jetzt natürlich nicht reden, sei schlimmer als Hitler oder Holocaust. Warum denn eigentlich? Das sagen wir doch auch nicht H-Wort. Das ist absurd.
Die andere Seite, die kritisiert worden ist, war dann, als die Kritik kam, als Protest kam, dass eine historische Parallele, sei das Retzo Schlauch ausgedrückt, zum Judenstern als Symbol der Judenverfolgung hergestellt haben. Das ist im Rückblick problematisch gewesen.
Wir müssen immer fragen, was heißt problematisch. Aber der Teil dieser Auseinandersetzung war aus meiner Sicht der Grund, am Ende zu sagen, diese öffentliche Debatte kann ich nicht mehr bestehen. Bei der Debatte um dieses vermaledeite Wort hätte ich gesagt, Leute, es kann nicht richtig sein, dass die Aussprache eines Wortes, die von mir evoziert wurde, die andere Seite hat mich geradezu provoziert, aufgefordert, es zu sagen, sag mir es ins Gesicht, wurde da wörtlich gesagt, ja. Dass die Aussprache eines Wortes eine politische Karriere beenden kann, also sorry, wer solche Maßstäbe für richtig hält, meine sind es nicht. Aber dass es dann weiterging und dass ich mich familiengeschichtlich in eine Situation hineindrängen lassen habe, wo ich subjektiv einen Kontext hatte, den niemand verstehen kann und deswegen von außen betrachtet tatsächlich der Eindruck entstehen könnte, ich würde den Holocaust leugnen, das war ein schwerer Fehler. Das war letztlich aus meiner Sicht auch der Grund, dann aus der Partei auszutreten. Da muss ich auch ein bisschen ausholen, was ist die Familiengeschichte? Mein Großvater war Jude. Die ganze Familie musste emigrieren. 36 waren alle weg. Mein Vater hat meinen Großvater nie kennengelernt, weil es auch noch ein uneheliches Kind war. Das heißt Doppelstigma.
Ihr Vater blieb in Deutschland, die Familie ging...
Die war weg. So, also uneheliches Kind. Deswegen ist er bei seinen Großeltern aufgewachsen, weil seine Mutter konnte mit der Schmach gar nicht umgehen, dass sie ihr Judebüble hatte. Also, schlimme Kindheit. Das hat er uns natürlich als Kinder immer mittransportiert. Und für ihn war besonders unerträglich, dass die alten Nazis kurz nach dem Krieg bei ihm Persilscheine wollten und dass viele von denen dann wieder auf Straßenschildern und Stadthallen standen. Das hat er sein Leben lang wirklich mit ganzem Herzen bekämpft. Er hat von der nie gereinigten Justiz gesprochen, ist dafür verurteilt worden. Wir wissen heute, da ist viel dran. Es gab große Kontinuität, gerade in der Justiz von den Nazis. Und aus Protest, und das muss man einfach wissen, aus Protest gegen diese, wie er sagt, nie gereinigte Justiz, hat er Hafturteile, die gegen ihn ausgesprochen wurde, übrigens auch wegen Verbalinjurien. Ja, da gibt es Verbindungen zwischen Papa und Sohn. Aber er hat echt beleidigt, also justiziabel beleidigt. War er mehrfach im Gefängnis, insgesamt 18 Monate. Und um gegen diese, wie er meinte, Unrechtsurteile zu protestieren, hat er sich einen Judenstern auf Häftlingskleidung aufgenäht, ein Kreuz auf den Rücken gestellt und ist dann seinen Golgatha-Hügel, nämlich das Gefängniskrankenhaus Hohenasberg, ein Berg im Württembergischen, der sogenannte Demokratenbuckel, hochgelaufen. Diese Bilder habe ich in
das
meinem...
Das kam dann hoch.
Ja, das kam bei mir hoch in der Situation. Die habe ich sozusagen vor mir. Ja. Also der Judenstern als Protestzeichen gegen Unrecht. Und deswegen hatte ich in dieser Situation erstmal kein Störgefühl, denen zu sagen, ich komme hierher, habe noch nichts gesagt, ihr schreit mich an, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda, ihr verharmlost damit Nazi-Unrecht, wenn ich, der hier einfach herkommt, um über kommunale Erfahrungen im Flüchtlingsmanagement zu sprechen, von euch der Nazi-Propaganda bezichtigt werde, dann verharmlost ihr den Holocaust. Und dann kommt ihr daher und sagt mir, ich sei ein Nazi. Sie haben Rassist und Nazi mir entgegengeschrien, und zwar mit einer einzigen Begründung, er hat ein Wort gesagt. Es schien mir so grotesk, dass ich Ihnen sagen wollte, Spiegel, ja, schaut mal an, was ihr da eigentlich macht. Also in meiner Welt, in meinem Kontext, aber es ist eine ganz kleine Welt mit einem ganz eigenen biografischen Hintergrund, schien das plausibel. Aber ich habe spätestens mit der Erklärung der Uni Frankfurt verstanden, dass man das natürlich völlig anders lesen kann. Nämlich, da nimmt einer das Unrecht, den Holocaust, als Schutzschild für sich selber, missbraucht es, ja, und relativiert damit diese schrecklichen Gräuel der Nazizeit. Und dass man das nicht machen darf, ist zweifellos richtig. Das ist nicht nur problematisch, das ist einfach ein absolutes Tabu, weil es genügend Leute gibt in Deutschland, die das absichtsvoll machen wollen, die gerne vom Vogelschiss in der Geschichte sprechen, die das gerne los hätten, diese Verantwortung und die Last der Geschichte. Und deswegen natürlich bereitwillig und freudig draufspringen, wenn jemand solche Sätze sagt. Deswegen hätte ich das nie machen dürfen. Das ist also nicht nur problematisch, sondern hochgradig falsch. Und dafür war dann am Ende auch die Konsequenz zu sagen, also ist der Parteiaustritt angemessen.
48 Stunden, 72 Stunden danach war für Sie klar, nach all den Telefonaten, ich gehe jetzt.
Freitagabend war diese Konferenz, Montagabend habe ich den Austritt erklärt. Ja.
Gab es irgendjemanden in Ihrem Umfeld, der gesagt hat, mach's trotzdem weiter? Oder haben nahezu alle gesagt, das geht jetzt nicht, hör auf, geh raus?
Es haben viele großes Bedauern geäußert. Ich erinnere mich sogar, dass eine langjährige Parteifreundin gesagt hat, sie hätte jetzt weinen müssen, als ich in eine Gruppe von Leuten, mit denen ich da häufiger im Kontakt bin, geschrieben habe, ich habe jetzt entschieden, ich trete aus. Aber es hat niemand gesagt, bleib. Ne?
Das Ganze hatte ja eine unmittelbare Vorgeschichte. Diese Vorwürfe, die da erhoben worden sind, die wurden ja immer wieder erhoben. Und 2021 hat der Baden-Württembergische Landesverband der Grünen Parteiausschlussverfahren gegen sie eingeleitet. Da war der Auslöser eine Auseinandersetzung erstmal zwischen zwei ehemaligen Fußballspielern, Jens Lehmann und Dennis Aogo. Lehmann hat Aogo als Quotenschwarzen bezeichnet und sie haben in die Debatte eingegriffen, auf Facebook Cancel Culture beklagt, wie gerade auch, und auch da schon das N-Wort benutzt. Haben Sie das, was danach losgebrochen ist, also die Parteichefin und Kanzlerkandidatin Baerbock sofort den Stab über sie gebrochen und gesagt, ihre Äußerungen seien rassistisch und abstoßend und ihnen die Unterstützung der Partei entzogen. Und das Parteiausschussverfahren war dann so die Folge daraus. Sind Sie da enttäuscht? Nehmen Sie Frau Baerbock das übel? Können Sie verstehen, was da passiert ist nach dieser Geschichte, die vorangegangen war und die das Parteiausschussverfahren ausgelöst hatte?
Nein, ich nehme mir das nicht übel. Ich muss auch sagen, jetzt mit einigem Abstand, die Geschichte, die Sie jetzt gerade kurz skizziert haben, die ist so absurd, da kann man eigentlich nur drüber den Kopf schütteln. Mhm. Weil tatsächlich, was wollte ich? Ich habe mich an dieser Stelle für den Aogo ausgesprochen, habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass einer nicht mehr im Fernsehen moderieren darf, weil er den Satz trainieren bis zum Vergasen sagt. Das war alles, war seine ganze Schuld. Ja. Mhm. Und dann wurde behauptet, dass es stehe in Verbindung mit den Konzentrationslagern, was es historisch nicht tut, sondern das kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Aber ich habe aber nur mich auf dessen Seite gestellt, wie bei Frau Schröter, und gesagt, es kann doch nicht richtig sein, dass der jetzt wegen so einem Satz von der Bildschirmfläche verschwinden muss. Und dann ist da eine absurde Kette von Kommentaren auf meiner Facebook-Seite entstanden, deren Konsequenz dann eine Replik war, die so gaga war, dass ich dachte, jeder merkt, dass ich das nicht ernst meine, und die mir aber dann als ernsthafte Aussage ausgelegt und deswegen dann zum Vorwurf gemacht wurde. Also schwer zu rekonstruieren. Mit Abstand aber sehe ich das heute so. Ich bin ja nach wie vor viel unterwegs. Ich hatte in der Zeit 2 Monate ernsthafte Gedanken, ganz mit der Politik aufzuhören, weil ich mich gefragt habe, kannst du dich überhaupt noch irgendwo blicken lassen?
Also komplett aufzuhören, auch als Oberbürgermeister.
Auch als Oberbürgermeister. Ich habe das wirklich erwogen, weil ich befürchtet habe, ich kann nicht mal mehr zum Schützenverein in Hageloch gehen, ohne dass ich immer als der, so wie wir es jetzt gerade machen, das und das gesagt hat, dann apostrophiert werde und dass man dann sozusagen gar nicht mehr die Reputation hat, um das Amt auszuüben, sondern dass man so einen Reputationsschaden hat, dass es nicht mehr geht. Das habe ich in der Zeit überlegt, ob das schon so weit vorangeschritten sein könnte. Ich habe dann für mich gesagt, nein, für das Oberbürgermeisteramt ist ja immerhin eine Volkswahl. gelten andere Kriterien. Als Parteipolitiker oder Abgeordneter wäre das das Ende gewesen. Ich wäre heute auch nicht hier. Ja. Also ohne das direkte Mandat der Stadtgesellschaft über Volkswahl, das hätte keiner durchgestanden. In einer Parteifunktion. Aber ich hatte ja diese Rückendeckung aus 3 Volkswahlen und habe deswegen gesagt, ich probiere es. Und heute kann ich Ihnen sagen, das ist eine erstaunliche dialektische Wendung. Ich habe mit Herodot angefangen, jetzt machen wir mit Hegel weiter.
Wo endet das?
Ja, mal sehen. Das kann ja hier durchaus ein intellektueller Podcast
werden. Um Gottes Willen, Finger weg von intellektuellen Podcasts.
Oberbürgermeister einer Universitätsstadt. Also was meine ich mit Hegel? Ich meine die Dialektik. Das, was damals passiert ist, hat dazu geführt, dass ich einen Reputationszuwachs ungeahnten Ausmaßes in der Bevölkerung erfahren habe. War nicht meine Absicht, war nicht der Plan, hätte ich nie erwartet. Aber ich kann Ihnen ganz sicher sagen, dass ich in der Bevölkerung noch nie so viel Zuspruch hatte wie jetzt.
Ein Volksheld.
Also jetzt Ihr Fall, also nein, kein Held. Aber jemand, der in der Wahrnehmung der meisten Leute einfach nur für seine Meinung eingestanden hat und dafür ziemlich viel hinnehmen musste. Und weil das ein Problem unserer Gesellschaft insgesamt ist, wo sich vieles kristallisiert, Umfragen sagen, 60% der Leute sind der Meinung, man könne eben nicht mehr seine Meinung sagen, ohne mit Repression rechnen zu müssen, ist es für ganz viele Leute ein Punkt, wo die sagen, dem stärke ich den Rücken. Hochinteressant für mich. Also gar keinen Schaden genommen, seelisch vielleicht in der Zeit, aber heute politisch nicht mehr. Und ich glaube auch, dass es den Höhepunkt dieser Repressionsphase in Deutschland, dass der schon überschritten ist. Ich habe den Eindruck, dass sich das einfach totgelaufen hat, dass die Leute Schnauze voll haben von dieser Art von Leute fertig zu machen und dass sie erwarten, dass man stattdessen bitteschön ernsthafte Politik macht und Probleme löst, statt sich neue Probleme zu machen wegen Halbsätzen.
Sehen Sie das denn auch so, dass man in Deutschland nicht das sagen kann, was man meint? Also ist die Meinungsfreiheit in Deutschland gefährdet?
Nein, das sind 2 verschiedene Fragen. Da muss man wirklich genau sein. Meinungsfreiheit ist ja per Definition die staatlich garantierte Meinungsfreiheit. Es gibt keine Meinungsrepression durch den Staat. Also wer das behauptet, erzählt Bullshit. Das sind Mythen, dass wir hier irgendwie von irgendeiner Zensur dann da verfolgt werden. Das ist Quatsch. Meinungsfreiheit ist gewährleistet, steht im Grundgesetz und ist auch real vorhanden. Was es aber gibt, ist eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass man das Kampffeld der Politik verändert hat. Ich bin da mit Habermas groß geworden.
Also, da ist es. Ja, endlich.
Das dritte Haar.
Ja. Ja, das aber leider, darf man Habermas leider, in diesen Zeiten aber auch noch sagen?
Darf man, ja. Also ich bin ja der Meinung, man darf fast alles noch sagen, solange man erklärt, was man damit meint. Ja. Es kommt nicht auf das Wort an. Habermas, der sanfte Zwang des Arguments. Von dieser Theorie bin ich einfach Fan. Ja. Ich versuche es so präzise und genau wie möglich zu argumentieren und dann mit dem Zwang des Arguments die Debatte für mich zu
entscheiden. Okay, was heißt das aber jetzt für unseren Fall?
Für unseren Fall heißt es, die Verschiebung, das ist sehr anstrengend. Mit Argumenten überzeugen heißt, sie müssen sich sachkundig machen, sie müssen nachdenken, sie müssen formulieren, aufwendig. Und das Gegenüber kann sich dem auch verweigern, halt nicht zuhören und sagen, bin trotzdem anderer Meinung. Also ein harter, anstrengender politischer Prozess. Und der wurde die letzten 20 Jahre durch eine andere Methode ersetzt. Da gibt es ein Buch, das ich ganz passend finde, Schämt euch heißt es. Wenn es nämlich gelingt, den anderen zum Schweigen zu bringen, indem man ihn moralisch diskreditiert, ist es viel leichter, die Debatte für sich zu entscheiden. Hat man gar nicht die Mühe mit dem Argument. Und genau das ist sehr erfolgreich immer wieder praktiziert worden. Mach den anderen moralisch fertig, häng ihn auf an Halbsätzen, dann musst du dich nicht der Mühe des Argumentierens stellen. Dem habe ich mich verweigert.
Trump hat es perfektioniert jetzt.
Das gibt's auch von rechts. Ja, also es ist kein allein linkes Phänomen, aber begonnen hat es in Deutschland von der Linken. Wokeism kommt natürlich aus Amerika, indem man der Auffassung war, man selber habe einen höheren Wahrheitsanspruch als andere. Und von diesem höheren Wahrheitsanspruch aus ist es auch gerechtfertigt, die anderen, wenn man auch moralisch besser dasteht, mit Methoden zu bekämpfen, die man sonst eigentlich ablehnen würde. Also paradox, aber real. Und diese Veränderung des politischen Kampfes in ganz Deutschland, die halte ich für fatal. Und ich glaube, da ist jetzt tatsächlich so ein Maximum überschritten, weil die Leute die Schnauze voll haben und es nicht mehr so greift und dieser Versuch, Leute politisch zu vernichten, nicht mehr so erfolgreich ist, wie er lange Zeit gewesen ist.
Woran machen Sie das fest, dass sich da was ändert?
Es sind alles eigene Erfahrungen im Wesentlichen, aber es sind auch diese Umfragen und die öffentlichen Debatten. Leider auch die Wahlerfolge der AfD. Also als wir angefangen haben, die AfD auf diese Weise zu bekämpfen, war sie bei 5%. Jetzt ist sie bei 25%. Die Methode ist extrem erfolgreich. Sie treibt nämlich die Leute weg. hin zu Leuten, denen man dieses Land auf keinen Fall anvertrauen sollte. Und diejenigen, die da meinen, sie hätten die Definitionsmacht über Wahrheit und Moral, sind in Wahrheit ein relativ kleiner, elitärer Kreis. Ich kenne den ganz gut. Also wenn es 20% der Bevölkerung sind, ist viel. Und die haben leider ihre Macht so überstrapaziert und überschätzt, dass jetzt Pendelbewegung, Hegel, das Pendel leider in die Gegend.
Das Problem ist, dass die AfD genau mit diesem Narrativ, nämlich hier darf man ja nicht mehr sagen, was man denkt, gerade diese krassen Wahlerfolge hat. Dieses Argument spielt also gerade den Rechten gerade gehörig ins eigene Feld.
Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wenn die Leute nicht diesen Eindruck hätten, könnte die AfD das nicht verzapfen. Man muss immer erstmal von der subjektiven Wirklichkeit der Menschen ausgehen. Ich selber habe das erlebt, wie das ist. Und ich kann Ihnen ganz sicher sagen, die Menschen, die das verfolgen, haben in der überwiegenden Mehrzahl für sich den Schluss draus gezogen, wenn dem das schon so geht, dass man einen gestandenen Oberbürgermeister auf die Art und Weise öffentlich fertig machen kann, dann halte ich lieber das Maul. Dieses repressive Meinungsklima, dazu gibt es auch mittlerweile ganz gute wissenschaftliche Studien, dieses repressive Meinungsklima, das Intellektuelle geschaffen haben, schlägt zurück, weil die Leute sich das nicht bieten lassen wollen.
Aber verstärken Sie damit nicht das Narrativ der AfD?
Nee, ich benenne die Tatsache. Und es ist vollkommen wurscht, ob die AfD auch sagt, die Sonne geht morgens aus. Wenn die Sonne morgens aufgeht, dann muss man das sagen. Das repressive Meinungsklima gibt's. Die Verursacher sind links, es profitieren Rechte. Und die einzigen, die das verbessern könnten, sind die Linken. Meine alten Parteifreunde, die Grünen, indem sie einsehen, dass dieser Weg nicht zum Erfolg führt. Und da sage ich eben, ich merke, dass da was knirscht. Da gibt's so viel Erkenntnis jetzt, dass es nicht mehr funktioniert, dass man da auch anfängt zu reflektieren, nachzudenken und nicht mehr diesen Weg weiter beschreitet, wie es lange Zeit war.
Wir müssen kurz auflösen, wie das ausgegangen ist mit dem Parteiausschussverfahren. Für alle, die das nicht in Erinnerung haben, das endete mit einer Art Kompromiss. Sie sollten ihre Mitgliedschaft, sie wurden nicht ausgeschlossen damals 2021, sonst sollten die Mitgliedschaft ruhen lassen bis Ende 2023. Und dass ihnen das nicht geschadet hat im Ansehen der Tübinger, das hat dann diese dritte Wahl gezeigt, wo sie mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang gewonnen haben. Also das, was sie erzählt haben, das wurde dann durch diese Volkswahl tatsächlich bestätigt. Und dann kam eben danach diese Frankfurt-Geschichte, wo sie dann selber ausgetreten sind.
Ja.
Was sind die Grünen für Sie heute? Ist das immer noch eine Art Heimat?
Leider nicht. Also sie waren das. Mhm. Deswegen war die Entscheidung auch so schwer. Im Moment gerade klingt es ja eigentlich bis hierher hin, als wäre es ganz einfach gewesen. Ja. Passt nicht mehr und tschüss. So war das aber nicht, weil ich tatsächlich 27 Jahre Mitglied war und weil ich die ersten 15 Jahre sehr, sehr viele Freundschaften auf diesen Parteitagen geschlossen habe, mit vielen Menschen wirklich eng zusammen war. Urlaube, Freundschaften, Freizeitbesuche, was man mit den Kindern machen und so.
Das ist alles kaputt jetzt?
In Teilen schon.
Ah, okay. Ja. Das heißt, der Ausschluss hat auch zum Ende von vielen Freundschaften geführt.
Vielleicht von denen, die nicht so tief waren, kann man auch so sehen nachher. Aber ja, da sind auch Freundschaften drüber zu Bruch gegangen. Man sieht sich ja auch nicht mehr so oft, ne? Also die Gelegenheit, miteinander im Kontakt zu bleiben, ist natürlich deutlich abgebaut. Ich gehe nicht mehr zu Parteitagen. Früher war ich auf jedem. Es war Klassentreffen, ja, Abschlusstreffen, wie Sie wollen, alles in einem. Und es war das Menschliche, ja, sie war tief verankert in der Partei und habe zum Glück doch einige Freunde auch behalten über diesen Austritt hinaus. Und das andere war halt auch eine starke politische Überzeugung, die ist auch geblieben. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich Ökologe bin. Und für mich ist Grün und Ökologie im Prinzip dasselbe. Man hat sie ja nicht die Pinken genannt oder die Rosanen, sondern die Grünen. Ja? Und deswegen steht für mich an erster Stelle die Ökologie. Und ich bin der Überzeugung, dass wir eine ökologische Partei in Deutschland brauchen. Ich bedauere, dass sie derzeit in Umfragen nicht gut dasteht, dass die Regierungsbeteiligung nur 3 Jahre gedauert hat, dass die ökologische Transformation rüde abgebrochen werden musste.
Das schmerzt
mich alles. Und deswegen war es für mich schwer, da loszulassen, weil ich finde, die Grünen sind wichtig für das Parteiensystem und sind die einzige Partei, die Ökologie first wirklich noch machen kann. Zumindest gibt es da viele, die das so sehen. Aber warum ist es dann jetzt zum Bruch gekommen? Da hat sich eben so 10, 15 Jahre eine andere, neue Generation in die Partei, auch mit vielen Eintritten, dann hineingemischt und diese neue Generation hat andere Prioritäten. Und das sind dann halt Genderpolitik, Critical Whiteness, all diese modernen Begriffe Identitätspolitik musste ich alles erst lernen, kannte ich nicht, als ich vor 20 Jahren Abgeordneter bei den Grünen war. Das gab es da einfach nicht. Ja. Die nehmen diese Themen und Theorien sehr, sehr wichtig und ich halte die halt einfach für falsch. Nicht die Themen, aber die Theorien, die dahinter stecken, halte ich für kontraproduktiv. Und jetzt habe ich ein Thema, bei dem ich voll und weiterhin grüner sein will, aber nicht mehr kann. Und ein anderes Thema, bei dem ich in so scharfem Widerspruch stehe, dass es nicht mehr auszuhalten war für beide Parteien. Also deswegen war das schon ein Ringen mit mir selber, lasse ich die Ökologie los gewissermaßen.
Wenn sich da so eine Welt geschlossen hat, die der Grünen, aus der sie sich rausbewegt haben oder wie man es nimmt, die Grünen haben sich von ihnen wegbewegt, kann man ja in beide Richtungen denken. Was ist denn die Welt, die ihnen Kraft, Halt, Heimat, was ist so ihre jetzige Quelle? Ist das die Familie? Ist das die Stadt Tübingen? Was ist das, was sie erfüllt, aus der sie Kraft, wo sie sich zugehörig fühlen?
Also in der Situation konkret ging es mir tatsächlich wirklich schlecht. Da konnte ich auch eine Nacht nicht schlafen.
Und eine?
Eine, ja, die bis zum Austritt. Das war für meine Verhältnisse schlimm genug. Ich bin eigentlich ziemlich robust, aber das hat mich tatsächlich aus der Bahn geworfen. Da war es die Familie und die engsten Freunde. Klar. Mhm. Also Menschen, die einem sagen, es ist zwar ein Riesenmist gebaut, aber es geht trotzdem weiter. Und wir sind auch weiterhin da. Mhm. Allgemeiner, so wie Sie es gefragt haben, ich bin wahnsinnig gern Oberbürgermeister. Ich hatte auch nicht vor, was anderes zu machen. Wurde ja hin und wieder mal gefragt, ob das nicht zu wenig sei, so eine kleine Stadt. Ich finde das gar nicht. Ich glaube, dass das genau der Ort ist, an dem ich mit meiner Art Politik zu machen am meisten bewirken kann. Und da sind tolle Projekte am Laufen. Da wird jeden Monat was Neues fertig. Jetzt haben wir gerade nach 15 Jahren den ersten Windpark im Bau, den man von Tübingen aus sehen kann. Also können Norddeutsche sich nicht vorstellen, aber von Tübingen ins Bergen aus kann man nirgendwo ein Windrad sehen. Es gibt einfach kein einziges. Ja. Und wir haben jetzt den ersten Windpark genehmigt gekriegt nach 14 Jahren Planungszeit. Und der ist gerade im Bau. Also solche Erfolge motivieren mich weiterzumachen. Tübingen ist hervorragend unterwegs auf dem Weg zur Klimaneutralität in Verbindung mit der Haltung von Wohlstand. Das war immer mein Lebensthema, Klimaneutralität und Wohlstand zusammenzubringen. Und da kann ich jeden Tag Entscheidungen treffen. Das ist außerordentlich erfüllend. Und die Stadt ist auch noch schön. Sie hat eine hohe Lebensqualität. Das genügt eigentlich, finde ich, um sich beruflich zu betätigen. Also mehr Feedback zu verlangen, wird ja auch noch bezahlt dafür, wäre jetzt echt übertrieben.
Sie haben erzählt, dass Freundschaften entstanden sind bei den Grünen. Es ging ja auch noch darüber hinaus, bei Ihnen ist ja auch Familie entstanden bei den Grünen. Sie waren damals liiert mit Franziska Brandner, mit der Sie die gemeinsame Tochter haben. Franziska Brandner ist jetzt Grünen-Chefin, Bundesvorsitzende zusammen mit Felix Banaschak. Wie ist der Kontakt heute? Ist der geblieben?
Also wir haben beide miteinander ausgemacht, darüber sprechen wir nicht.
Okay.
Und das funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, Sie finden bei Google praktisch nichts. Das heißt, wir haben das erfolgreich gemacht.
Mhm. Und war sie Ratgeberin da in der schwierigen Phase?
Wir sprechen nicht über uns.
Sie wäre also, ich versuche es doch nochmal, ein Grund für Sie, nochmal über eine Rückkehr zu den Grünen nachzudenken?
Es gibt Gründe, über eine Rückkehr zu den Grünen nachzudenken. Die sind aber politischer Natur, nicht persönlicher. Also es geht nicht um einzelne Personen. Wenn, dann müsste es eine Situation geben, in der meine Vorstellung, was der Kern grüner Politik ist, zumindest toleriert werden kann mit meinen Meinungen zur Identitätspolitik. Wir waren an einem Punkt angekommen, wo klar war, wer da einen Dissens hat mit der Mehrheit der Partei, der kann auch nicht mehr zur Partei gehören. Das ist, glaube ich, immer noch so und deswegen hat es wenig Sinn, darüber nachzudenken, denn ich will diese Streitereien nicht zurück. Was ich nämlich festgestellt habe, seit ich nicht mehr Mitglied bei den Grünen bin, habe ich dieses ganze Theater nicht mehr. Also ich kann die gleichen Dinge machen und sagen, ohne dass ständig jemand über mich herfällt. Also war es von daher ein befreiender Akt und damit geht es mir heute ganz gut. Aber Wirkung zu entfalten, mehr für ökologische Themen zu erreichen, ist sicherlich mit den Grünen und in den Grünen leichter als außerhalb von den Grünen. Und das ist das, was mich bewegt. Wenn es dafür eine Chance gäbe, dann fände ich das gut. Darüber würde ich mich freuen. Aber ich sehe es derzeit nicht.
Also die Grünen müssten sich verändern, bevor sie wieder eintreten. Sie selber würden das nicht.
Na, ich verändere mich auch wie andere Leute. Ich werde älter und weiser und vielleicht sogar gelassener. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. So manche hetzige Debatte hätte man sich einfach schenken können. Das war übrigens auch eines meiner wesentlichen Ergebnisse in der Zeit. Ich habe mich da mit einem Coach zusammengesetzt, versucht herauszufinden, warum mir das immer wieder passiert.
Und? Ja, warum passiert Ihnen das immer wieder?
Ja, Impulsivität ist zum Beispiel ein wesentlicher Faktor. Also ich fühle mich dem Bundeskanzler übrigens ganz verbunden. Ich
denke, das habe ich mir schon gedacht.
Ich denke immer, jetzt hat er wieder einen schönen Satz rausgehauen. Sehr beruhigend.
Sie feiern die Paschas, richtig?
Ich finde es total richtig, was er über die Paschas gesagt hat. Ich finde es auch mit der Drecksarbeit zutreffend. Dass einer diese Political Correctness so systematisch ignoriert wie unser Bundeskanzler, ist für mich geradezu befreiend. Ich weiß, dass es nicht allen gefällt, aber ich finde es gut, dass da einer nicht dauernd jedes Wort auf die Goldwaage legt und dass man, wenn man drüber nachdenkt, auch weiß, was er mit Stadtbild gemeint hat. Nicht alle Migranten in Deutschland, sondern die, die am Bahnhof ohne Aufenthaltsrecht rumlungern, anderen das Handy abnehmen und mit dem Messer andere angreifen, was in Tübingen jetzt auch alle paar Tage am Bahnhof einfach passiert. Also ich finde den Bundeskanzler an der Stelle gut, aber man muss es trotzdem nicht unbedingt, wenn es vermeidbar ist, machen, weil wenn man dann halt Brasilien gegen sich hat, dann ist es halt auch sinnlos vertane Zeit und man müsste eigentlich was anderes tun. Und genau das war für mich die Schlussfolgerung. Also der Coach hat einfach gesagt, Sie müssen sich Ihre Streits aussuchen. Sie können sich nicht die Streits von anderen aufzwingen lassen. Wenn da Leute Ihnen Nazi-Rufe vor dem Eingang einer Uni entgegenschleudern, dann müssen Sie einfach erstmal fragen, wollen Sie diesen Streit? Und wenn Sie den nicht wollen, dann gehen Sie weiter.
So, und das sagt sich so leicht. Und jetzt frage ich für einen Freund. Und der Freund heißt Friedrich Merz. Nämlich, der würde das, glaube ich, auch gerne wissen. was macht man denn in dem Moment, wenn einem die Hutschnur schon anfängt, lose zu werden? Ja, man hat seinen Coach im Hintergrund und sagt, du sollst choose your battles, sagt der Coach.
Das sagt er, ja.
Und ist es jetzt der Battle, in den ich einsteigen will oder nicht? Man hat aber nicht 10 Minuten Zeit zu überlegen, soll ich einsteigen oder nicht? Jetzt hat er das mit dem Nazi gesagt, denke ich an meinen Vater, ja oder nein?
Ja.
Was für eine Strategie haben Sie in dem Moment? Und jetzt hört Friedrich Merz zu und möchte das gerne auch wissen.
Also der Coach hat mir gesagt, Sie brauchen einen mentalen Anker. Also Sie müssen eine Routine entwickeln. Was das für Sie ist, da denken Sie sich irgendwas aus. Wenn Sie den Eindruck haben, jetzt wird's brenzlig, dann müssen Sie sofort an etwas Bestimmtes denken, das für Sie sehr positiv besetzt ist. Vielleicht haben Sie sogar einen Talisman dabei oder was auch
immer. Was ist Ihr
Halsgeld? Das verrate ich jetzt nicht, sonst werden die Freunde genau darauf.
Und Windrad. Also,
aber Sie brauchen sozusagen einen mentalen Anker, wenn Sie merken ja schon, da wird's jetzt kritisch. Normalerweise merkt man das. Mhm. Ja. Und jetzt könnte mir der Hut hochgehen. Mhm. Dann müssen Sie sozusagen eine Routine entwickeln, dass Sie einen Standardausgang nehmen. Und das kann man trainieren.
Das heißt, Sie lenken sich zunächst ab auf was Schönes, auf was Positives, auf was Entspannendes und laufen dann in die Richtung nach draußen. Also wie muss man sich das vorstellen? Also erstmal Impulskontrolle.
Und dann die Frage stellen, choose your battles, will ich das? Und ich habe in der Vergangenheit in vergleichbaren Situationen, da sind ja viele nie ins Internet gekommen, glücklicherweise. Ja, es ist ja nicht die erste Auseinandersetzung, die ich hatte in meinem Leben. Habe ich halt immer für mich selber gesagt, du kannst doch jetzt da nicht feige sein, kannst jetzt da nicht ausweichen. Ja? Also, und dann auch sowas wie, hier stehe ich und kann nicht anders, so lutherisch. Mhm. Ja? Ich lasse mich von euch jetzt nicht verdrängen. Das alles hatte ich ziemlich stark in mir drin. Aber wenn es dir nachher selber schadet, was soll das? Ja? So, und jetzt zu sagen, nee, jetzt geht's um Klugheit. Zu gewinnen ist da nichts. Und jetzt gehe ich einfach weiter. Und das habe ich jetzt tatsächlich öfter mal praktiziert und war dann halt richtig stolz auf mich, dass ich jemand stehen lassen habe, so nicht früher.
Also Sie zucken einfach die Axt und machen nichts?
Ja, ich sage auf Wiedersehen. Es geht. Also es ist erstaunlich, aber es geht.
Das ist die Podcast-Folge von Meine schwerste Entscheidung, die wir Friedrich Merz dringend zum Anhören empfehlen.
Und wenn er demnächst in manchen Momenten plötzlich schweigt, dann wissen wir, dass er zugehört hat.
Er hat zugehört.
Er hat uns ein Amulett gedacht und es ist an ihm vorbeigegangen. Sie haben Ihren Vater vorhin erwähnt. 2004 ist er gestorben. Welche Erinnerung haben Sie an ihn heute, wenn Sie sagen, bestimmte Dinge, die Sache mit dem Judenstern, das begleitet Sie bis heute. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?
Also er war eine sehr prägende Figur, auch eine tragische Figur. Das Familienleben war wirklich nicht einfach, also sehr viel Arbeit. 18-Stunden-Tage, auch schon als 10-Jähriger fand er normal, dass die Kinder mitarbeiten im Betrieb.
Ja, was haben Sie da gemacht?
Meine Eltern hatten einen Marktbetrieb. Ja. Da steht man um 3 Uhr auf, belädt den LKW, fährt auf den Großmarkt. Vater kauft ein, du schleppst die Kisten, dann fährt man auf den Wochenmarkt, dann lädt man aus, dann verkauft man, lädt man wieder ein, dann fährt man heim, dann kommt man ins Kühlhaus. Abends kommen die Bauern, bringen neue Ware, die lädt wieder ein. Also Kisten schleppen und verkaufen den ganzen Tag. Das würde heute wahrscheinlich unter Kinderrechtsgesichtspunkten sofort ins Gefängnis führen. Aber war eine harte Schule. Ich habe es übrigens gern gemacht. Also rückblickend finde ich das gar nicht schlimm. Ich hatte da Spaß dran, auf dem Markt mit Menschen zu tun haben. Aber er war extrem fordernd, extrem schwäbisch, also nicht geschimpft, genug gelobt, noch viel impulsiver als ich, können sich manche nicht vorstellen, aber war er tatsächlich. Und ganz starkes, ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl. Wenn er mit Unrecht konfrontiert war, hat er gesagt, ertrage ich niemals, ich wehre mich. Nulli cedo war sein Motto. Also er hat in seine Bücher, die er geschrieben hat, immer unterschrieben mit Nulli cedo, Palma. Das heißt Nulli cedo, ich weiche niemals. Das war sein Wahlspruch fürs ganze Leben. Hat er gemacht bis zum letzten Tag. Also kurz vor seinem Krebstod, wie gesagt, noch im Gefängnis gewesen, weil er gesagt hat, ich zahle die Strafe nicht, da gehe ich lieber ins Gefängnis. Also sehr starker Charakter. Und wenn man dann älter wird, merkt man, man ist viel stärker Kind der eigenen Eltern, als man sich selber so eigentlich eingestehen will. Weil man ja eigentlich denkt, man hat sein Leben selber in der Hand. Aber es stimmt nur sehr bedingt.
Er war sehr bekannt, Ihr Vater damals. Ich bin ja auch in Schwaben aufgewachsen, in den 70er Jahren. Und Helmut Palmer war ein Begriff, ne? Der Remstal-Rebell, der in einer Gemeinde nach der anderen kandidiert hat als Bürgermeister, aber nie gewonnen hat.
Stimmt. Also es gibt eine Biografie, die sagt, er hat in 250 Gemeinden kandidiert im Laufe der Jahrzehnte.
Welche Rolle hatten Sie da oder welche Erinnerung haben Sie daran?
Er hat mich da zur Mitarbeit verpflichtet, fand es aber meistens ganz gut. Also man muss wissen, er war so unterhaltsam, dass er für seine Wahlkampfauftritte Geld verlangen konnte. Ich meine, welcher Politiker nimmt Eintritt heute? Ja,
kommt was da. Hat es gekostet?
5 Mark, ein Heiermann. Und es musste ja jemand kassieren. Das heißt, ich stand da am Einlass von irgendeiner Stadthalle, habe munter so Banderolen abgerissen für 5 Mark, die 5 Mark kassieren. Dann habe ich die Kasse geguckt, 1000 Leute, 5000 Mark. Fand ich super, dass mein Vater da Geld nehmen konnte. Er hatte sofort alles wieder ausgegeben für Wahlkampfwerbung. Es war sofort wieder weg, aber sah ich ja nicht, sah erstmal nur die Einnahmen.
Also die Leute haben gezahlt, damit sie ihn sehen und haben ihn aber nicht gewählt.
Doch, viele schon. Er hatte ja dann 20, 30, sogar bis zu 40%. Aber
es hat halt nie gereicht.
Er hatte halt nie die Mehrheit. Man braucht ja dann die Mehrheit. Also sehr gute Ergebnisse für einen Einzelkandidaten ohne
Partei. Hätte er die Preise senken müssen?
Ich glaube nicht, dass es daran lag. Er hätte in den entscheidenden Phasen einfach mal nichts machen müssen. Also,
das hätten Sie dann von ihm lernen
hätte
können.
Hätte ich von ihm lernen können. Ja, also wir schweifen ab, aber es gibt eine Geschichte, das ist ein Schwäbisch Hall, wo er im ersten Wahlgang 41% gewonnen hat in 1974, wahrscheinlich gewählt worden wäre im zweiten Wahlgang, wenn er nicht in einem Akt von Selbstjustiz einen Trupp Männer genommen hätte und einen Baum am Straßenrand abgesägt hat, um da Verkehrsunfälle zu verhindern. Und das wurde dann irgendwie so skandalisiert, dass dieser Baum, das war ein schöner Baum von ihm, da vernichtet wird, dass vielleicht das der Punkt war, wo es dann umgeht. Wissen wir nicht, Geschichte ist anders ausgegangen. Also mein Vater hat diese Wahlkämpfe immer wieder geführt und meine Rolle war dann nicht nur erstens das Geld zu kassieren, sondern er hat mir auch Auftritte verschafft. Ich konnte also früh üben, wie das ist, vor vollen Hallen zu sprechen. Und es war dann so choreografiert, dass er gesagt hat, so, jetzt kommt mein Junge, den kennt ihr doch schon, weil der hat euch ja jetzt gerade da reingelassen.
Wie alt waren Sie da?
Oh, 10 vielleicht.
10?
Ja.
Okay.
Jetzt kommt mein Junge. Und der sagt euch jetzt, wie das ist mit der Politik, dann trete ich auf, komme auf die Bühne. Und der Spruch, den ich dann von ihm natürlich vorgegeben bekommen habe, den ich aber dann auch rezitiert habe und der dann große Lacher verursacht, lautete, in der Politik ist es wie beim Beimschneider, man muss die oberen stutzen, damit die unteren mehr Licht kriegen.
Das war der berühmte Baumschnitt, den Ihr Vater erfunden hat.
Er hat ihn perfektioniert, er kam aus der Schweiz, aber er hat ihn in ganz Württemberg verbreitet und für ihn war Baumschnitt und Politik eng verwoben und die Leute wussten das. Und damals waren noch viele Leute auf dem eigenen Gütle, jeder hatte selber einen Baum, war im Württembergischen so, dass das wunderbar funktioniert hat. Und dann gab es natürlich diesen Brass auf die Obrigkeit, also Beamtenstaat der 70er Jahre, der war schon anders als heute, also Bürgerservice ein Fremdwort. Das heißt, viele hatten Streitereien mit den Ämtern und fühlten sich geschuhregelt. Und dann kommt einer und sagt, man muss die Oberen stutzen, damit die Unteren, also die, die ja alle im Saal sitzt, mehr Licht kriegen. Dann haben alle gejohlt, applaudiert und dann durfte ich wieder abtreten.
Der eine Satz. Und Ihr Vater ist ja dann auch auf fremde Grundstücke eingedrungen, um Bäume demokratisch zu beschneiden.
Da können Sie mal sehen, wie weit es geht. Sie haben ja vorher auch gemerkt, ich bin immer noch nicht bereit, die angeblichen rassistischen Verfehlungen zuzugeben.
Wird auch weiche nicht.
Ja, wird auch nicht passieren, weil ich es einfach für falsch halte und dann stehe ich zu dieser Auffassung. Sie müssen die ja nicht teilen, aber ich kann sie vertreten. Und das war bei ihm dann eben auch so, dass er da gesagt hat, der Zweck heiligt die Mittel. Mhm. Er war der Auffassung, das kann man heute wahrscheinlich sogar gut begründen, dass seine Baumschnitttechnik einfach viel bessere Erträge erbringt und für die Bäume viel natürlicher ist als die herkömmlich württembergische. Und deswegen hat er gesagt, wenn ich einen Baum schneide, dann wird er ja verbessert. Mhm. Also da kann gar kein Schaden entstehen, weil nachher ist das ja die bessere Schnitttechnik. Also muss ich auch nicht fragen, welches Geschenk. Und also gehe ich da auf das Grundstück, schneide den Baum so, wie er richtig sein muss, und dann sollen doch alle zufrieden sein. Nur waren halt die Grundstückseigentümer auch anderer Auffassung. Und wenn sie es mitgekriegt haben, gab es tägliche Auseinandersetzungen. Da ist mal einer mit der Axt aufs Grundstück gekommen und hat gesagt, wenn du nicht sofort abhaust, dann spalte ich dir mit der Axt den Schädel bis zu die Zehe nach.
Also bis zu den Zehen hinunter.
Ja, wurde vor Gericht verhandelt, stand ausgegangen wie das Hornberger Schießen, aber so lief es ab.
Jetzt wissen wir, warum Sie sind, wie Sie sind. Sie sind dann aber am Ende Oberbürgermeister geworden. Das hat Ihr Vater leider nicht mehr miterlebt.
Nee, 2 Jahre vorher gestorben.
Ja. Schade. Ja. Also natürlich schade, weil Ihr Vater verstorben ist. Aber hätten Sie ihm auch gerne gezeigt, dass Sie den Weg gegangen sind, den er sich immer gewünscht hat?
Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich nach dem überraschenden Wahlsieg, es war ja erster Wahlgang, knapp über 50,4%, also nicht vorhersehbar, dass ich da auf dem Weg ins Rathaus mit dem Fahrrad kurz angehalten habe, an einer bestimmten Stelle in der Stadt vom Landestheater, und ein bisschen die Tränen wegdrücken musste, weil ich an ihn gedacht habe. Mhm. Also mir gewünscht habe, dass er jetzt dabei sein kann, um zu erleben, wie sein Sohn gewissermaßen vollendet, was er immer angestrebt hat. Ich habe mir dann aber auch die Frage gestellt, was er eigentlich gesagt hätte. Mhm. Und dann konnte ich wieder weiterfahren, weil mir war klar, ich hätte kein,
hätte sie nicht gelobt.
Ich hätte kein Lob bekommen, da gibt's einen Präzedenzfall dafür. Als ich das Abitur abgelegt hatte mit einer guten Note, hat er kein Wort darüber verloren, hat ihm nie gesagt, ich freue mich über deine gute Abiturnote, sondern er hat das Zeugnis genommen, hat es auf das Faxgerät gelegt, die Älteren wissen noch, was das ist, gibt es auch noch in Gesundheitsämtern, wie wir in Corona gemerkt haben, und hat es an Zeitungsredaktionen geschickt.
Mit
dem schönen handschriftlichen Vermerk, wenn der Sohn ein so gutes Abitur macht, dann würde das beweisen, dass er einen gescheiten Vater hat.
Okay, der Mann kann Propaganda.
Auf die Art und Weise, weil das Fax-Original lag da dem Faxgerät, habe ich aber gewusst, er hat es registriert. Mhm. Ja, also wusste ich, es ist ihm doch wichtig.
Gab es Reaktionen von den Empfängern des Faxes?
Er hat so viele Faxe an Zeitungsredaktionen geschickt, dass die meisten Redaktionen irgendwann aufgegeben haben und nicht mehr reagiert.
So, Sie waren also jetzt Oberbürgermeister in Tübingen, sind das schon ziemlich lange, ziemlich erfolgreich und immer geblieben. Und dann sind Sie irgendwann nach Berlin gekommen und haben gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie ist das denn hier? Sind Sie heute gut nach Berlin gekommen? Oder hatten Sie heute auch wieder diesen Effekt, dass Sie sagten, eigentlich möchte ich in Tübingen bleiben, das gefällt mir überhaupt nicht?
Nee, bisher war alles ziemlich gut. Also eine S-Bahn ist ausgefallen, aber 5 Minuten später kam die nächste, das kann man aushalten. Und mittlerweile ist ja so, dass wir uns in Baden-Württemberg auch bemühen, so zu werden wie Berlin. Also das habe ich ja vor 10 Jahren gesagt, dass ich immer wieder denke, ich verlasse den funktionierenden Teil Deutschlands, wenn ich in Berlin unterwegs bin, weil halt irgendwie nicht mal Rolltreppen für Flugzeuge auffindbar sind und mal eine Stunde dann da auf dem Rollfeld rumsteht. So war das da halt.
Und jetzt haben Sie Stuttgart 21.
Jetzt haben wir Stuttgart 21 und wegen Stuttgart 21 haben wir ein solches Chaos im Schienenverkehr, dass Berlin schon wieder pünktlich ist. Also in Tübingen ist wirklich regelmäßig so, dass man einfach gesagt kriegt, Züge gibt's mal die nächste Stunde keine. Und ich brauche von Stuttgart nach Tübingen, wenn es dumm läuft, 3 Stunden, fahrplanmäßig eine. Also wir haben uns jetzt auf Berliner Niveau begeben und deswegen sind arrogante Kommentare aus dem Süden nicht mehr angemessen.
Nicht mal von Ihnen.
Nein.
Herr Palmer, Sie machen uns Angst. Also man muss auch seiner Rolle ein bisschen treu bleiben, finde ich.
Ja, war ich schon. Ich war jetzt schon ein bisschen widerständig. Ich habe Ihnen ja nicht dauernd recht gegeben, oder?
Das ist Choose Your Battles. Ja. Sie wollten heute einfach einen angenehmen Nachmittag haben. Das wissen wir natürlich zu schätzen.
Müssen nur noch eines verraten, dass Sie beide Städte gut kennen, Tübingen und Berlin. Was aus Berlin würden Sie gerne mit nach Tübingen nehmen? Und was könnte Berlin an Tübingischem gebrauchen?
Also ich hätte gerne S-Bahn. Schon eine tolle Sache. Wir haben keine Schienenverkehrsmittel in der Stadt. Und das war eine schmerzliche Niederlage. Die Tübinger haben 2021 mit 58% entschieden, dass sie auch keine haben wollen. Mhm. Ja, also das verstehen Berliner wahrscheinlich nicht, warum man sich gegen eine S-Bahn in der Stadt zur Wehr setzt, weil die ja intensiv benutzen. Hätte ich gerne. Und umgekehrt, ich glaube, wenn man das Berliner Zuständigkeitsproblem anguckt, ich glaube, es ist nämlich primär eine Organisationsfrage. Mhm. Also in Berlin muss man sich als Bürger halt irgendwie doch durchwursteln, weil meine Wahrnehmung vieles nicht so gut funktioniert, wie man sich wünscht, dass es sein sollte. Und da ist vielleicht irgendwann mal eine Art Staatsreform zweckmäßig. Und da kann man in gut funktionierende Gemeinwesen schauen. Und was unterscheidet jetzt einen Bezirk in Berlin von einer Stadt wie Tübingen? Tübingen ist halt eine vollständig selbst handelnde Gemeinde. Und diese Rechte haben die Bezirke in Berlin nicht. Also das Verschränken, ich weiß gar nicht, wer verantwortlich ist. Ja, das Verschränken zwischen Staat und Stadt funktioniert in Berlin nach meiner Wahrnehmung nicht gut. Und sich da mal Gedanken zu machen, wie man zu klaren Zuständigkeiten kommt, dass die Verantwortung da ist, wo die Entscheidung ist, weil das ist eigentlich das Erfolgsmodell süddeutscher Städte. Das wäre, glaube ich, was, wo man gucken könnte, wie man das
abschaut. Zerschlagt Berlin in 10 Einzelteile und dann geht's besser.
Ja, oder macht tatsächlich ein Bundesland draus. Und dann habt ihr 12 Städte in diesem Bundesland. Echte Städte, nicht Bezirke.
Das ist ein Vorschlag.
Das waren ja mal Städte. So ist es ja nicht.
Ja? Ja.
Herr Palmer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Ein Podcast von Funke.
Meine schwerste Entscheidung ist ein Podcast von Funke. Hauptmoderation: Julia Emrich und Jochen Gaugele. Produktion und Redaktion: Simon Eichinger, Alexandra Schaller und Jörg Krauthöfer.